Gut, willkommen zum Chaos-Seminar. Es gibt wohl heute irgendwie ein paar Erstsemester, habe ich so gehört. So da die Ecke da hinten. Man darf sich auch weiter nach vorne setzen, aber ist in Ordnung. Darf ich mal so in die Runde fragen, wer kennt denn der erste oder die Hauptsätze der Thermodynamik? Ah, okay. Also du darfst es dann erklären. Der Marco erzählt heute was über Paradoxien und Antinomien. Nicht gerade das, was man so als Computerthema sich vorstellt, aber nichtsdestotrotz irgendwie interessant. Und ja, viel Spaß.
Okay, also ich hoffe, dass es nicht so physiklastig wird. Kurz zur Vorstellung, ich bin Physiker und Mathematiker. Ja, mehr braucht man eigentlich nicht erzählen. Also, es geht um Paradoxien und Antinomien. Das habe ich deshalb gewählt, diesen. Noch mal ein bisschen Minus. Kann man das da noch lesen? Okay. Echt, das habe ich komplett ohne, also die Standardeinstellung gelassen. Ich bin auch ein bisschen wie zu, die Jungfrau zum Kind gekommen. Letzte Woche wusste ich noch nicht, dass ich den Vortrag halten will und jetzt mache ich den dann trotzdem. Paradoxien und Antinomien. Wenn jemand über Paradoxa redet, gibt es ja viele, die keine Ahnung haben. Paradox ist eigentlich alles, was irgendwie sonderbar scheint. Und die Antinomien sind dann das andere, das Essenz der Paradox, des Paradoxen, also ein tatsächlicher logischer Widerspruch vom Begriff her, Paradoxon gegen die Meinung, gegen den gesunden Menschenverstand, Antinomie gegen tatsächlich ein logisches Gesetz. Was ich hier mit dem Vortrag eigentlich machen will, ihr werdet hier wahrscheinlich alles, was ich erzähle, auch relativ einfach in der Bücherei finden oder in der Wikipedia. Wahrscheinlich hier in der Wikipedia. Das soll einfach einen kurzen Überblick geben, Appetit auf Sachen, die man nur in der Uni und in der Schule noch nicht lernt, mal machen. Und ja, einfach Appetit auf mehr. Es ist auch kein vollständiger Abriss über alle Paradoxa. Wenn irgendjemand Fragen hat zu einem bestimmten oder ein anderes, das er noch nicht mit auf der Liste hat, einfach melden, dass sich nicht am Ende alles drängt. Ja, wollen wir da mal gucken, was da dahinter steckt. So. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Und logischer Widerspruch ist dann sozusagen ein richtiger Super-GAU. Wenn irgendeine... wenn irgendeine Theorie tatsächlich einen logischen Widerspruch enthält, dann kann man sie wegwerfen und neu anfangen. So. Nochmal. Paradoxien sind schon sehr alt. Schon Zenon von Alexandria hat ein paar berühmte, von dem sind ein paar berühmte überliefert. Es ist überliefert, dass er 10 aufgestellt hat. Nur 4 sind überliefert und Paradoxien sind tatsächlich nur relativ wenige davon. Manche sind sogar so, dass man sie heute gar nicht mehr versteht, warum die eigentlich paradox sind. Also man sieht schon, er ist ziemlich alt, weiße Haare, weißer Bart, weißes Gesicht. Ja. Wahrscheinlich ist da vorher jemand mit der Kreide rumgelaufen und hat ihn angemalt. Ja, und der hat, von dem sind 4 Paradoxa überliefert. Genauer eingehen will ich auf die Schildkröte und den Achilles, auf das Pfeilparadoxon und die anderen beiden nur kurz streifen, außer es ist mehr Interesse dran, das ist nämlich ziemlich trocken. Also Achilles und die Schildkröte. Angenommen, Achilles, also wer Achilles ist, weiß das jemand nicht? Okay, und Schildkröte, das sind so kleine putzige Tierchen, die sind relativ langsam. Und man kann jetzt mathematisch beweisen, dass Achilles nicht in der Lage ist, eine Schildkröte zu überholen. Und das mache ich jetzt mal. Also, wir nehmen an, der Mathematiker nimmt immer erstmal an. Achilles ist hier und der lässt natürlich fairerweise, weil er ein sportlicher Typ ist, der Schildkröte erstmal ein bisschen Vorsprung. So, die Schildkröte, irgendwie so. Und die rennen da die Straße entlang. So, und lässt ihm, sagen wir, 100 Meter Vorsprung. Jetzt, genau, 100 Meter. Also, Startschuss geht los, beide rennen los. Irgendwann mal ist Achill da, wo die Schildkröte am Anfang war. Aber in der Zeit ist die Schildkröte ja schon ein Stückchen weiter. Wer kann es ausrechnen? Der ist 10-mal so schnell wie die Schildkröte. Nach 100 Metern haben sie dann... Ah, genau. Schildkröte 10 Meter weiter. Also dann ist sie da und der Achill ist dann da. Also hat er sie noch nicht eingeholt. So, rennt er nochmal hinterher. Irgendwann ist er hier. Dann ist die Schildkröte aber schon wieder ein Stückchen weiter. 1 Meter weiter. Dann rennt er nochmal weiter. Irgendwann mal ist er hier. Die Schildkröte ist natürlich schon wieder ein Stückchen weiter. 10 Zentimeter. Dann rennt er die 10 Zentimeter, gibt nochmal richtig alles. Die Schildkröte ist schon mal wieder ein Stückchen weiter. 1 Zentimeter. Also jetzt wird es ein bisschen schwierig hinzuschreiben, aber man kann sich das vorstellen. Also wir haben hier dann 100 Meter plus 10 Meter plus 1 Meter plus 0,1 Meter, 0,01 Meter und so weiter. Und da kommt immer wieder was dazu. Das heißt, egal wie lang der rennt, er wird sie nie einholen. Ja, jetzt, da leichte Zweifel an meinen Ausführungen. Also man kann sich es natürlich auch andersrum vorstellen, der rennt, jetzt halten wir uns die Augen zu und wenn der Achill 200 Meter gelaufen ist, gucken wir, wo sie sind. Und siehe da, da ist der Achill irgendwo bei 200 Metern, die Schildkröte aber erst bei 20, das heißt, irgendwo da drin muss er sie doch überholt haben. Wie macht er das, wenn er es eigentlich nicht kann? Ah, das Rätsels Lösung ist? Ja. Nö, der rennt voll weiter, also richtig voll Stoff. Man kann das auch richtig mit Zahlen durch.
Ja? Wir verfeinern lediglich unsere Beobachtung und nähern uns so immer näher, aber eben nie ganz dem Punkt an dem er sie eingeholt hat.
Ganz genau. Das geht so ein bisschen Richtung Infinitesimalrechnung. Das konnten die Griechen noch nicht. Das hat... glaube ich, der Archimedes das erste Mal so näherungsweise benutzt, um eine Kreisberechnung zu machen. Aber also für die war das einfach der Begriff des Unendlichen schwierig. Und wir können tatsächlich hier unendlich viele solche Zahlen aufaddieren. Und raus kommt halt dann also gleich 111, Periode 1 Meter. Hat wahrscheinlich schon mal einer gesehen. Also 1er hier jedes Mal kommen Einser dazu und nur noch unendlich viel weiter. Und jeder weiß, dass das die Zahl garantiert kleiner als 200 ist. Man kann sie sogar irgendwo am Zahlenstrahl festmachen, nämlich ganz in der Nähe hier von. Also der Knackpunkt bei diesem Paradoxon ist eigentlich nur der Begriff des Infinitesimalen. Was hat er jetzt gemacht? Genau.
Ja, im Grunde ist es eine unendliche Reihe. Und die Griechen konnten sich halt nicht vorstellen, dass unendliche Reihe konvergieren, wie wir heute sagen. Sprich, dass wenn man unendlich viele Zahlen aufsummiert, dass dann trotzdem was Endliches dabei rauskommt. Aber tatsächlich geht es halt.
Genau. Da war der Zeno so ein bisschen Revoluzzer. Also früher oder davor war Mathematiker sowas wie, was weiß ich, so richtig wichtig, Atomphysik heute vielleicht. Und wenn man da irgendwie einen Widerspruch in irgendeiner Mathematik findet, dann ist das was ganz Schlimmes und Zenon hat das halt gleich ein paar Mal gefunden. Ja, das Pfeilparadoxon geht im Prinzip in die gleiche Richtung. Man stelle sich vor, ein Bogenschütze schießt Pfeil durch die Luft. Dann kann man sich vorstellen, man macht Bilder von dem, zeichnet die Bilder oder heutzutage nimmt man dann eine Digitalkamera und kann an jeder Stelle genau sagen, wo dieser Pfeil sich befindet. Aber wenn ich mir dann genau diesen Zeitpunkt vorstelle, in diesem Zeitpunkt hat der Pfeil keine Bewegung, weil zur Bewegung braucht man ja Zeit. Und damit kann man dann wiederum andersrum schließen. Der Pfeil kann sich gar nicht bewegen, weil er ja in lauter Zeitpunkten gesehen wird. Es hat tatsächlich dann irgendwann eine physikalische Anwendung, wo man dann ein kleines Quantenparadoxon draus machen kann. Aber man kann hier Zenon und sagt, ja, der Pfeil kann sich eh nicht bewegen und bewegt sich doch. Und welches? Ach so, ja. Kann sich nicht bewegen. So. Ja, das Fuder-Hirse-Paradoxon, das ist so, vielleicht kommt ihr selber drauf. Angenommen, ich mache es lieber mit Sand. Ihr habt jetzt einen Sandkorn. Und das ist noch kein Haufen. Wenn ich da nochmal einen Sandkorn dazulege, sind es zwei Sandkörner, ist auch noch kein Haufen. Nochmal ein Sandkorn dazu, nochmal ein Sandkorn dazu, was weiß ich, 10, 20 Sandkörner, ist immer noch kein Haufen. Also irgendwie ein paar Sandhaufen. Und andersrum kann ich aber sagen, wenn ich einen ganzen Sandhaufen habe und nehme da jetzt einen Sandkorn weg, dann bleibt es ein Haufen. Also ich kann nie von einem Sandkorn zu einem Sandhaufen kommen. Ich kann aber auch nie andersrum von dem Sandhaufen zu einem Sandkorn kommen, indem ich Sandkörner wegnehme. Aber wenn ich mir das dann trotzdem wieder vorstelle, immer mehr Sandkörner auf dem Haufen, irgendwann bin ich dann doch beim Haufen. Wo ist das Problem? Also ich kann nie vom Sandkorn zum Sandhaufen kommen, aber es gibt Sandhaufen. Da. Genau. Genau, also das Problem ist einfach die Definition der Grenze. Ab wann haben wir einen Haufen?
Also ich plädiere sehr dafür, dass ab vier Sandkörner ein Haufen ist, weil dann kann man dann die zweite Ebene machen, also drei und dann eins drauflegen.
Man könnte es im Zweidimensionalen schon bei drei machen. So, zwei drauf. Ja. Also für einen Physiker ist das eine richtige Annahme, aber wenn man jetzt im Zweidimensionalen, im Dreidimensionalen, im Vierdimensionalen wird es schwieriger. Im Vierdimensionalen, da fallen die auf jeden Fall durcheinander durch. Da bräuchte man auf jeden Fall noch ein Fünftes, dass ich einen simplizialen Komplex vierter Ordnung habe.
Ganz kurz, das Hauptproblem ist doch eigentlich, dass man beim Sand drauf nicht die genaue Anzeige hat.
Genau. Nö, nee, doch, das ist schon ziemlich erhoffen.
Das sind genau 10 Milliarden 500.000
10 Milliarden, also das ist eine schlechte Schätzung. Stell dir mal vor, die dritte Wurzel aus 10 Milliarden sind ungefähr 2000. Ja, also. Ja, oder der Tropfen, der berühmte Tropfen, der dann das Fass, den Boden ins Gesicht haut. So. Und das Stadionparadoxon, da könnt ihr selber gucken in der Wikipedia. Das, also die Erklärung dauert ewig und der Aha-Effekt, den kann man vergessen. Also es geht im Prinzip darum, dass die Leute damals auch noch keine Vorstellung von Infinitesimal hatten und daraus dann irgendein Paradoxon aus sich überlegt haben, wo eigentlich heute jedes Kind nicht mehr drüber lacht. Genau, andersrum. Das habe ich schon verraten. Also das klassische Werteparadoxon. Wenn ich jetzt eine Tafel Schokolade habe und habe zum Beispiel ein Alpia und auf der anderen Seite Laissez-faire, irgendwas Wertvolles halt, dann kann ich auf jeden Fall sagen, das eine ist wertvoller als das andere. Und so könnte man dann meinen, eigentlich kann man jedem Ding, das es auf der Welt gibt, einen gewissen Wert zuordnen. Genau, das ist dann das klassische Werteparadoxon. Was ist wertvoller, Wasser oder Diamanten? Also eine Handvoll Diamanten oder ein Glas Wasser. Und tatsächlich, also hier, ich glaube, ich habe es immer noch zu groß. Genau, was ist wertvoller, Wasser oder Diamanten? Das ist aber tatsächlich ein Problem der Philosophie. Wie kann man das jetzt erklären, was dann tatsächlich ein Wert ist? So in jeder Situation ist es ein anderer Wert, dann hat man im Prinzip, muss man eine Definition definieren, was für eine Situation führt zu was von einem Wert. Und es ist eine schwierige Fragestellung. Es gibt viele Ansätze. Alles ist so viel wert, was einer bereit ist, dafür zu zahlen. Wie auch immer. So, jetzt wird es schwierig zu lesen. Ein klassisches Paradoxon ist auch noch ein Barbierparadoxon. Das ist jetzt wirklich so ein Super-GAU. Mit dem kann man nämlich beweisen, dass die klassische Mengenlehre, beziehungsweise die naive Mengenlehre, sagt man heute dazu, in sich widersprüchlich ist. Das Barbierparadoxon sagt, der Barbier von Sevilla, ein Barbier, der schneidet allen Männern in Sevilla den Bart, die es nicht selber machen. Erstmal eine Aussage, die sich nicht widersprüchlich anhört. Jetzt aber die Frage, rasiert er nun seinen eigenen Bart? Also das ist tatsächlich eine Antinomie. Wenn ich jetzt sage, eine Menge, die alle Mengen enthält, die sich nicht selbst enthalten, dann kann man relativ einfach beweisen, diese Menge ist nicht wohl definiert. Frage, enthält sie sich selbst? Wenn sie sich selbst enthalten würde, würde sie sich selber enthalten, dürfte sich nicht selber enthalten. Wenn sie sich aber nicht selber enthält, müsste sie sich wieder selber enthalten. Weil sie so definiert ist. Sie enthält ja alles, was sich nicht selber enthält. Das Zauberwort ist dann die Selbstbezüglichkeit, Wohldefiniertheit, genau. Und klassisches Paradoxon ist, ein Kreter trifft einen Wanderer oder andersrum und der Kreter sagt, alle Kreter lügen. Sagt er jetzt die Wahrheit oder nicht? Man braucht nicht unbedingt eine Selbstbezüglichkeit, man braucht nicht unbedingt die Menge, die sich nicht selbst enthält, definieren, sondern man kann auch relativ einfach zeigen, dass die Menge, die alles enthält, also die sogenannte Allmenge, auch nicht existiert. Soll ich es kurz? Also Mengenlehre ist ziemlich löcherig, wenn man sie ganz naiv anfängt zu definieren. So, das waren die klassischen Paradoxien. Das war es hoffentlich interessanter. Es fällt mir ein, ich habe ein Papier für... Hat einer von euch ein Blatt Papier oder zwei Blatt Papier, die ich kurz ausleihen könnte? Brauche ich dann nachher beim hydrodynamischen Paradoxon. Ich mache mal weiter. Genau, Quantenphysik. Das war schon in der Beschreibung. Ist Licht ein Teilchen oder eine Welle? Dankeschön. Ja, erstmal ist es eigentlich so in der klassischen Physik klar zu fragen, jedes Ding, das irgendwie da draußen rumfliegt oder hier drin, ist entweder ein Teilchen oder eine Welle. Aber beim Licht ist es ein bisschen schwieriger. Das muss ja irgendwie von der Sonne zu uns kommen. Da ist Vakuum dazwischen, also nichts, was irgendwie schwingen kann. Nehmen wir mal an, das wäre ein Teilchen. Oder? Das ist eigentlich recht einfach anzunehmen. Jetzt kann man aber sogar hier im Hörsaal einen kleinen physikalischen Test machen und das widerlegen. Dazu bitte ich euch mal, das muss man ein bisschen üben. Also mal so ein Dreieck zu machen, also wirklich, also vorne so eckig ist. Und dann mit einem Finger so langsam zuzumachen, so wie wenn man eine Blende schließt. Kann man sich das vorstellen? Und dann mit dem Auge sehr nah hinzugehen und dann das Ganze so weit zu treiben, bis man wirklich fast gar nichts mehr sieht, bis irgendwie so noch das alles verschwommen wird. Also muss wirklich mit dem dritten Finger, was man da so langsam zu, man kann es auch so einfach zumachen, das geht vielleicht, na, so ist besser. Und irgendwann, kurz bevor man gar nichts mehr sieht, sieht man nicht nur ein kleines Löchlein oder ein kleines Dreieck, sondern man sieht das Ganze erstens verschwommen und man sieht nochmal was. Es ist runder, halt die Pixel. Also man sieht noch ein kleines Hell-Dunkel-Muster, wo ziemlich genau in der Mitte ein kleiner dunkler Fleck ist. Und dieser kleine dunkle Fleck, also das ganze Muster kommt aus verschiedenen Dingen zustande. Das Auge ist ein bisschen krumm und alles Mögliche, aber ein bisschen Beugungsverhalten des Lichtes spielt da auch mit rein. Und Teilchen kann man nicht an dem Loch beugen. Also wenn ich tatsächlich annehmen würde, das Licht bestünde aus Teilchen, hätte ich ein komplett anderes Bild. Also sind es Wellen? Wellen, wie gesagt, kann es eigentlich auch fast nicht sein. Ich kann eine Flasche Luft leer pumpen. Ich kann sogar im Schwerkraftfeld gucken, haben wir es. Genau, der Doppelspaltversuch, sowas ähnliches haben wir gerade gehabt. Also das Teilchen kann, das Lichtquant kann durch zwei Löcher gleichzeitig durch oder auf beiden Seiten von dem Baum rumfliegen. Achso, war da nochmal was? Ach genau, und man kann es in der Gravitation ablenken tatsächlich. Und eine Welle, die in der Gravitation abgelenkt wird, also eine Welle hat kein Gewicht, muss also doch auch irgendwie eine Masse haben, eine Welle mit Masse, ein Teilchen. Und so hat sich dann die Aussage oder die Vorstellung, Licht verhält sich mal wie ein Teilchen, mal wie eine Welle, das ist dann das Welle-Licht, das ist das Lichtteilchen, der Lichtteilchen-Dualismus des Lichtes, genau. Ja, haben wir quantenphysikalischen Effekt hier im Hörsaal durchgeführt. Quantenzenon-Effekt, ganz kurz, das ist ein bisschen eine mathematische Spielerei, aber man kann tatsächlich einen Quanteneffekt durch Beobachten einfrieren. Es funktioniert experimentell im Prinzip so, ich habe einen Zustand von dem Atom zum Beispiel, beobachte den andauernd Und dann wird er sich nie ändern, obwohl er instabil ist. Was dahinter steckt, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, mit der sich bei der Beobachtung eine Änderung zeigt, quadratisch, also im Kleinen quadratisch mit der Zeit zunimmt. Das heißt, wenn ich sehr oft was beobachte, habe ich eine sehr flache Wahrscheinlichkeitszunahme. Und je häufiger ich beobachte, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Zustand eingefroren ist. Ja. Und dann Schrödingers Katze, weiß nicht, ob die hat wahrscheinlich schon mal jemand gehört. Ja, zwei Stück. Ja, also die Katze, ich gehe kurz drüber, man stellt sich vor, man nimmt einen großen Karton, stellt da eine ganz teuflische Vorrichtung rein, die setzt Giftgas frei, wenn ein bestimmtes Atomkern zerfallen ist. Solange man nicht beobachten kann, also nicht beobachtet, ob der Kern zerfallen ist oder nicht, existiert er in einer Superposition. Und in dieser Zeit existiert auch die Katze in einer Superposition. Also sie ist gleichzeitig tot und lebendig. So.
Wie sagte Schrödingers Frau, was hast du wieder mit der Katze gemacht? Die sieht halb tot aus.
Zum Thema Relativitätstheorie, weiß ich jetzt gar nicht, was ihr da erzählen wollt. Ach, genau. Also das ist tatsächlich ein physikalisch mögliches Paradoxon. Stellt man sich vor, man setzt von zwei Zwillingen einen in eine Rakete, schießt ihn ins Weltall, nach 50 Jahren kommt er wieder zurück, weil er fast mit Lichtgeschwindigkeit geflogen ist, ist er fast nicht älter geworden. Der andere Zwilling ist ein alter Mann und wenn sie sich wieder treffen, dann haben wir zwei Zwillinge mit einem sehr unterschiedlichen Lebensalter. Tatsächlich tritt das auf, jederzeit. Das muss ich mit den Zahlen vorsichtig sein, wahrscheinlich nicht nur milliardenfach, sondern sehr viel mehr. Die kosmische Höhenstrahlung, die erzeugt in der oberen Atmosphärenschichten Myonen, die runterknallen auf die Erde. Die haben eine so kurze Lebensdauer, dass sie eigentlich nie bis auf die Erdoberfläche kommen dürften, kommen sie aber. Und das liegt daran, dass sie sich so schnell bewegen, also sie zerfallen sehr viel langsamer, altern sehr viel langsamer, als ja, wie wenn die Zeit normal verlaufen würde. Jetzt brauchen wir die Blätter. Also das hydrodynamische Paradoxon ist auch so ein überraschender physikalischer Effekt. Angenommen, ich blase jetzt gegen eins von den Blättern. Die Erwartung ist, es bewegt sich weg. Wenn ich allerdings zwischen zwei Blättern durchblase, machen wir es mal ein bisschen rund. Genau. So. Könnte man vielleicht erwarten, gut, wer erwartet was? Freiwillige vor. Wenn ich da jetzt reinblase, was passiert dann? Genau, gehen auseinander. Und in Wirklichkeit. Gehen zusammen. Also je weiter auseinander, desto stärker der Effekt. Das ist physikalisch sehr einfach zu erklären. Der Staudruck. Die Summe von Staudruck zu, wie heißt der andere? Physiker, hilft mir. Ja, zum dynamischen Druck ist immer gleich. Dadurch, dass ich blase, erhöhe ich den Staudruck. Das Dynamische nimmt ab und so zieht es sich zusammen. Genau. Ach, das Olbertsche Paradoxon. Genau, warum ist denn der Himmel dunkel? Hat sich da schon mal jemand Gedanken drüber gemacht, nachts? Warum er blau ist, das ist einfach, weil das Kurzwellige sich halt stärker streut, nee, warum er dunkel ist. Also man könnte sich ja vorstellen, hier, warum tut es nicht? Ist dunkel, warum? Wenn man sich durch den Wald durchguckt. Es gibt eigentlich durch den Wald kann ich nicht durchgucken, weil je weiter die Bäume weg sind, desto mehr hat es da. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich komplett durch den Wald durchgucken kann, ist null. Bei den Sternen sind es zwar nur einzelne Punkte, aber angenommen, die Sterne wären im Weltall wirklich gleichmäßig verteilt, gäbe es keine Möglichkeit, wirklich unendlich weit zu gucken, ohne auf den Stern zu treffen. Und hier ist das Rätselslösung relativ einfach. Die fraktale Dimension der Materieverteilung im Weltall ist einfach niedriger als 2. Damit gibt es halt Löcher, wo man durchgucken kann. Man kann es auch kurz aufmalen. Wir sind hier irgendwo in einem total aus der Mode gekommenen westlichen Ausläufer und unserer Galaxie. Irgendwie so. Ja. Also das soll jetzt unsere Galaxie sein. Da sind wir. Und wenn wir da jetzt in irgendeine Richtung gucken, dann gucken wir erstmal eine Weile durch Sterne durch und dann kommt sehr, sehr lang nichts. Alles, was wir am Himmel sehen, sind entweder Sterne aus unserer eigenen Galaxie oder schon wieder andere Galaxien, weil die so weit weg sind. Also wir sehen, sind die Galaxien auch nicht gleichmäßig verteilt, sondern da gibt es wieder Galaxienhaufen und so weiter. Das heißt, in jede Richtung, in die man guckt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man irgendwo in ein Loch guckt. So. Also es ist sehr ungleichmäßig verteilter Sternhimmel. Das Spiegelparadoxon. Warum werden im Spiegel links und rechts, aber nicht vorne und hinten vertauscht? Das könnte eigentlich schon einer nach oben und unten. Ach, oh, das ist schmerzhaft. Ich male es einfach mal auf, das ist schön. Also wir gucken einfach mal von oben drauf. Jetzt unser Männchen ist hier, da hat es 2 Augen, da die Nase, ein paar Haare von mir aus. Da ist der Spiegel. Und jetzt versuche ich mal das Spiegelbild zu malen. Das ist da. Hat auch 2 Augen, eine Nase und ein paar Haare. So. Und jetzt links und rechts vertauschen, das stimmt gar nicht. Also hier ist rechts. Es bleibt rechts gleich rechts. Ja? Ja, genau. Achso, habe ich den?
Ja.
Okay. Also, war.
Deswegen haben wir auch so wenig gelacht, der Gag war
schon. Kann auch mal passieren. Also warum wird es vorne und hinten vertauscht und nicht oben und unten? Je nachdem, wie man drauf guckt. Das ist von Hilbert. Also nehmen wir mal an, wir haben ein unendliches Hotel. Unendliches Hotel, muss man sich so vorstellen. Ich habe ein Hotel, da ist ein Gang und von dem gehen unendlich viele Türen weg. Also man muss halt da entlang laufen, irgendwann kann man rein. So ungefähr. Es ist die Frage, wenn das komplett voll besetzt ist, dann kann man trotzdem nochmal einen Platz schaffen, indem man einfach sagt, der Portier soll durchlaufen, an jede Tür klopfen und zu dem Mensch, der drin wohnt, sagen, bitte umziehen, ein Zimmer weiter. Dann wird jeder Einzelne, der da drin sitzt, wird wieder einen Platz kriegen
Und es ist trotzdem der erste frei, also kann er rein. Das können wir sich noch vorstellen. Es kommt eine ganze Busladung mit einem unendlichen Bus. Dann kriegt man auch unendlich viele Leute rein. Und ja, weißt du auch wie?
Ich weiß auch wie. Also es ist ganz simpel, wenn ich hier also eine Raumnummer, in Zimmer 2 geht in das Zimmer. Und alle ungeraden Nummern sind ganz frei.
Genau. Und da können dann die aus dem Bus rein. Genau. Und wenn jetzt unendlich viele Busse kommen? Also wirklich unendlich viele Busse und ich möchte jedem Einzelnen, der in dem Bus drin sitzt, ein Hotelzimmer zufahren, aber nicht mehr, nicht die Gäste rauswerfen. Ja, vielleicht kannst du erklären.
Das gleiche Prinzip, nur nämlich jeder die Zahl mal zwei, sondern mal sich selber.
Dann hätten wir mehr gleich, aber wie verteilen wir dann die Busse? Ich meine, du musst erstmal mit dem ersten anfangen. Nach dem ersten ist das Hotel aber dann irgendwann mal voll. Ja, aber dann sind nicht alle unendlich vielen verteilt, dann sind sie andauernd am Umziehen. Also muss man auf einmal schaffen, nicht unendlich mal umziehen, das wäre nichts. Also du hast eine Idee? Das, ja, mach mal, das interessiert mich. Hat was mit den rationalen Zahlen zu tun, vielleicht. Aber warte mal.
Hier die Menge der Gäste, die bereits waren, und dann auch die
1. Bitte.
Und dann kommen die. Achso. Wir haben hier die Menge der Gäste, die schon waren.
Ja.
Unendliche Bus, der kommt, der zweite unendliche Bus, der kommt und so weiter, der unendlichste Bus, der unendlich kommt.
Ja.
Dann haben wir den ersten Gast aus dem ersten, also aus den Leuten, die schon da waren, zweiten, dritten und so weiter. Dann können wir das ja recht gut durchzählen, weil wir haben hier den ersten, dann haben wir hier den zweiten. Dann gehen wir einfach weiter, also wir gehen im Endeffekt so durch, sagen dann, okay, dann zählen wir es so rum.
Genau.
Dann zählen wir es so rum. Das heißt, wir können das durchzählen und wenn wir es durchzählen können, kriegt jeder Gast seine Nummer.
Genau, ganz genau so funktioniert.
Wunderbar.
Das war das Prinzip. Danke. Und?
Man wird dieses Verfahren in Mathematik mal wieder sehen, wenn es darum geht, zu beweisen, dass die rationale Zahl abzählbar ist.
Genau, das. Also so ein Zickzack-Verfahren tritt immer mal wieder auf und bei den rationalen Zahlen, da ist es wirklich, da muss man einfach wissen. Okay. Ja gut, das Psychologische, das ist jetzt nicht so mein Steckenpferd. Also ich versuche es mal zu erklären. Wenn es einer besser kann, bitte gern vor. Angenommen, es sind zwei Menschen, die irgendwas möglicherweise angestellt haben. Die werden gefangen und stehen jetzt vor der Wahl. Entweder schwatzen sie ihren Mitgefangenen an, verschaffen sich dadurch eine bessere Position, oder sie sagen nichts. Und nehmen dafür in Kauf, dass sie halt doch ein bisschen belastet werden. Also die Beweislage sieht irgendwie so aus, wenn beide schweigen, dann kann man ihnen gerade so ein bisschen Mittäterschaft anhängen, ein Jahr Knast, nur so als Zahl. Wenn einer schweigt und der andere, der schwatzt den voll an, dann ist der, der was erzählt hat, raus. Und der andere ist belastet, bleibt für 5 Jahre drin. Und wenn aber beide sich gegenseitig belasten, dann haben sie natürlich viel mehr Indizien, viel mehr Beweise und beide müssen für 3 Jahre in den Knast. Das heißt, für beide wäre in Summe auf jeden Fall besser, nichts zu sagen, dicht zu halten. Aber wenn jeder versucht, seine eigene Haut möglichst gut zu verkaufen. Ist egal, was der andere macht, es ist immer besser, wenn ich singe. Nehmen wir mal an, der andere hält dicht und ich singe, passiert mir gar nichts. Wenn der andere was erzählt und ich sage nichts, bin ich 5 Jahre im Knast. Wenn ich aber trotzdem ihm auch noch was anhängen kann, bin ich nur 3 Jahre drin. Das heißt, egal was der andere macht, es ist immer besser für mich, wenn ich singe. Und das ist ein psychologisches Dilemma. Es geht so ein bisschen in die Richtung Nash-Gleichgewicht. Es gibt Situationen, die man schaffen kann, oder Randbedingungen, in denen es nicht in Summe das Beste ist, wenn jeder versucht, für sich selber das Beste rauszuholen. Ja, das war's eigentlich. Da gibt es auch noch das mit den Eisdielen.
Ich würde sagen, das Problem dabei ist eigentlich, dass es für jeden das Schlechteste ist, für sich das Beste rauszuholen, wenn es der andere auch macht. Das ist eigentlich das Dilemma. Und wenn du das Ding nochmal aufmachst.
Warte, mach mal immer so. Ich
würde sagen, das wahre Dilemma ist eigentlich, dass wenn beide trivial versuchen, das Beste für sich rauszuholen,
als wenn sie versuchen, das Beste für den anderen rauszuholen. Wenn du die Folie nochmal aufmachst, das Bildchen, wenn beide eben singen, dann kriegen sie jeweils 4 Jahre. Und wenn sie beide dicht halten, kriegen sie 2 Jahre. Jeweils, einzeln. Das heißt, wenn sie davon ausgehen, dass der andere das Schema auch im Kopf hat, ist es besser, dicht zu halten. Wenn sie trivial nur davon ausgehen, das Beste für sich rauszuholen, kriegen sie es nicht.
Also wenn Sie
selbst auf individueller Basis nicht.
Genau. Also stimmt, das habe ich vergessen, dass das Wesentliche ist tatsächlich, dass Sie für sich selber auch nicht das Beste rausholen, wenn Sie sich für sich selber die optimale Strategie fahren. Genau. Da fällt mir noch was anderes ein, wo man das auch nochmal erzählen kann. Das war mit dem mal Eis, da ist ein langer Sandstrand, Bikini-Schönheiten, es ist sehr heiß und es sind 2 Eisverkäufer an diesem Strand. Am sinnvollsten ist es natürlich, möglichst viel Eis zu verkaufen, wenn da ein Haus steht, da ein Häuschen steht, weil die Leute haben dann am wenigsten Weg zurückzulegen. Es werden einfach am meisten Leute Eis kaufen und der Gewinn teilt sich 50-50 auf. So, es kommt einer von beiden, linke von mir aus, auf die glorreiche Idee, wenn ich ein kleines Stückchen nach rechts rücke, dann werden die genau auf der Mitte sind, auch noch zu mir kommen und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das heißt, ich erhöhe meinen Gewinn. Hier kommen ein paar weniger von der Richtung, aber ich hoffe einfach mal, dass in der Mitte so viele Leute nicht mehr zum anderen laufen, sondern zu mir und habe dadurch meinen Gewinn erhöht. Der andere ist natürlich nicht blöd und sagt, nö, das lasse ich mir nicht gefallen. Rutscht auch ein Stückchen rüber. So, gleiche Situation wie vorher. Jeder kriegt die Hälfte, aber beide kriegen ein bisschen weniger. Das ist natürlich zu wenig. Und so rutschen sie immer weiter zusammen, bis sie irgendwann mal beide in der Mitte sind. Jeder hat versucht, seinen eigenen Gewinn zu maximieren. Und das auch tatsächlich gemacht, im statischen Falle. Aber im Endeffekt haben sie jetzt beide weniger Kundschaft und nur noch die Hälfte, die Hälfte von weniger als vorher. Also Sie haben nach wie vor die Hälfte, aber der gesamte Kuchen ist weniger als vorher. So. Ach so, so Sachen kann man noch viele konstruieren. Das war auch mit der Pizza, fällt mir noch ein, genau. Da kommen welche auf die tolle Idee, man könnte eine Pizza kaufen und am Ende wird der Preis schön gleichmäßig geteilt. Dann kommt einer natürlich auf die Idee, ich kaufe mir jetzt die allerteuerste und die anderen haben nur ein bisschen mehr zu zahlen. Und am Ende werden alle die teuerste Pizza kaufen, nämlich wenn einer dann nur noch eine Margarita kauft, wird er fast genauso viel zahlen wie für die teuerste. Und er kann einfach nicht aus dem Kreis ausbrechen. Das nennt man das Nash-Theorem. Das wird man vielleicht noch irgendwann mal hören. Der Unvollständigkeitssatz. Also Gödel war ein großer Mathematiker, der auch mal was zum Einsturz gebracht hat. Vorher gab es irgendwann mal das Bestreben, die gesamte Mathematik widerspruchsfrei darzustellen durch ein Axiomensystem. Also einfach so viele Axiomen immer weiter auszubauen, dass ich irgendwann mal eine vollständige Beschreibung der gesamten Mathematik habe. Am besten natürlich widerspruchsfrei. Und Gödel hat dann bewiesen, dass in jedem genügend großen, endlichen Kalkül mindestens eine Aussage konstruierbar sein muss, die weder beweisbar noch widerlegbar ist, also deren Wahrheitsgehalt innerhalb dieses Kalküls nicht dargestellt werden kann. Und das da wie bei der naiven Mengenlehre, wir fangen halt mal an mit ein paar Axiomen und dann kommt einer und sagt, ja, da ist aber eine Aussage, die kann weder wahr noch falsch sein, die ist nicht wohl definiert. Meiotik, Elektik. Meiotik, sagt es jemand was? Das war eine Unterrichtsform früher mal bei Sokrates. Man nimmt an, der Schüler weiß alles. Man muss ihn nur mit geschickten Fragen darauf hinführen. Ja, genau, Hebammenkunst. Das nächste Mal sage ich es auf Deutsch. Hebammenkunst. Man fragt einfach so lang, bis der Schüler einsieht, dass seine propädeutischen Vorstellungen falsch sind. Dann durch geschicktes Fragen bringt man ihn dann darauf, die tatsächliche Wahrheit zu erkennen. So, hey, ich bin ja richtig schnell. Ich glaube, wir schaffen gar keine 2 Stunden nicht. Es kommen noch so wenig Fragen hier. Also eins, die Zeitreiseparadoxien, da gibt es dieses Großvaterparadoxon, ein Mensch reist in die Vergangenheit zurück, bringt dort seinen Großvater um. Der Großvater kann natürlich dementsprechend auch nicht seinen Vater zeugen, der nicht ihn. Also kann er nicht in die Vergangenheit zurückreisen, um seinen Großvater umzubringen. Also hat er wieder die Möglichkeit, seinen Vater zu zeugen. Der wird ihn wieder zeugen und hat er wieder die Möglichkeit, zurückzureisen und ihn doch umzubringen. Also was passiert tatsächlich? Man kann jetzt sagen, das ist ein Beweis dafür, dass Zeitreisen nicht möglich sind. Aber das wäre, bitte? Man kann das mit verschiedenen Ansätzen, da ist die Science Fiction voll davon. Aber es hat ein richtig renommierter Wissenschaftler auch was dazu gesagt, nämlich Stephen Hawking persönlich. Bitte? Das ist vielleicht interessant.
Leute eingeladen, also hat irgendwie eine Nachricht hinterlassen, die in 2 Tagen veröffentlicht werden sollte, ich glaube auf einer Internetseite oder was auch immer. Leute eingeladen, vor 2 Tagen bei ihm zu sein, also alle Zeitreisenden, und es kam niemand, also kann Zeitreisen nicht möglich sein. Alternativ war er einfach nicht interessant genug, das kann auch sein, aber er hat die Leute eingeladen und keiner kam.
Keiner kam.
Vor 2 Tagen.
Okay, dann waren die einfach alle unfähig, die Zeit zu reisen.
Das ja, ist vielleicht.
Oder konnten nicht lesen. Also der hat tatsächlich mal sich die Mühe gemacht, das durchzurechnen. Physikalisch gibt es sogenannte verschränkte Zustände von Photonen. Es gibt halt verschränkte Zustände. Man kann nicht 2 Photonen so verschränken, dass eins sich so verhält, wie wenn es in die Vergangenheit reist. Kann man so machen. Müsst ihr einfach jetzt glauben. Und dann kann ich sagen, okay, wenn dieses Photon ankommt, dann sende ich keins zurück. Kann ich ja machen. Ich weiß ja, ob es angekommen ist. Und genau dann, wenn es angekommen ist, dann werde ich weiter in der Zukunft sagen, schick mir doch lieber keins zurück. Was passiert jetzt tatsächlich? Das führt dann auf so einen verschränkten Zustand. Das heißt, was tatsächlich passiert, entscheidet sich ja erst dann, wenn man es beobachtet. Und man kann dann entweder dieses Photon, das angekommen ist, messen, aber nicht das Zurücksenden. Oder man kann das Zurücksenden messen, aber nicht, dass das angekommen ist. Also man kann, das eine schließt dann das andere aus. Also was dann tatsächlich passiert ist, ist relativ kompliziert. Aber das Interessante ist eben, dass der das tatsächlich durchgerechnet hat. Und dass sich so ein renommierter Wissenschaftler da mit die Blöße gegeben hat, mal so Science Fiction durchzurechnen, sich in die Niederung der Trivialliteratur hinabzugeben. Und das andere, das hat was mit der Relativitätstheorie zu tun. Jeder weiß, wenn man sich schneller bewegt, bleibt man jünger. Also wenn man dem Bus hinterherläuft, vergeht die Zeit schneller, als wenn man auf ihn wartet. Also wenn einer im Bus immer ständig hinterher rennt, bleibt er jünger. Jo. Jetzt noch ein schönes anderes Paradoxon, das Paradoxon der Allmacht. Gott ist ja allmächtig, bekanntlich. Dann trifft Gott einen Logiker. Der Logiker sagt dann, ja, Gott, du bist allmächtig, kannst du mir einen Stein machen, schaffen? Sagt er, ja, klar, da hast du einen Stein. Sagt der Logiker, kannst du auch einen großen Stein machen? Na klar, mach dann einen großen Stein. Sagt der Logiker, er kannst du jetzt so einen großen Stein machen, dass du ihn selber nicht mehr hochheben kannst? Gott, ja, gar kein Problem, machen wir da, großer Stein. Also ich kann es selber nicht mehr hochheben. Dann sagt der Logiker, so, und jetzt hebe ihn hoch. Na, und Gott sagt dann halt, okay, ich bin allmächtig, warum soll ich mich an die Gesetze der Logik halten? Und hält ihn hoch. Und so kann man das halt dann beliebig weiterspinnen. Logiker fragt, dann kannst du dich auch an die Gesetze der Logik halten und trotzdem die Aufgaben erfüllen und so weiter. Die Allmacht ist einfach ein Begriff, der in sich unlogisch ist, der aber trotzdem eigentlich ganz, ganz nett ist. So, jetzt bin ich schneller fertig, als ich gedacht habe.
Ich hätte noch 2 Paradoxen.
Stimmt, gibt es noch. Ja. Ich könnte noch beweisen, dass 1 plus 1 2 ist.
Ja, genau, zeig doch mal, weil das 1 plus 1 2 ist.
Die Frage ist ja erstmal, was unterscheidet ein Schüler von dem Studenten? Die Schüler können 1 plus 1 gleich 2 ausrechnen, die Studenten können beweisen, dass es so ist. In der Grundschule sagt man, ja, ich habe halt einen Apfel und nochmal einen Apfel und wenn ich die beiden in eine Schale reintue, sind es 2 Äpfel. Ja, dann kann man sagen, okay, ist eigentlich immer so. Wenn ich zwei gleiche Dinge habe, lege sie zusammen, habe ich zwei davon. Ist richtig. Wenn man, ich habe jetzt hier 5 Kilo Plutonium und habe hier auch nochmal 5 Kilo Plutonium und lege sie jetzt zusammen in eine Schüssel, auch wahrscheinlich die Nicht-Physiker wissen, was passiert, habe ich dann zwei Brocken 5 Kilo Plutonium. Dann habe ich einen grinsenden Atompilz, auf jeden Fall keine zwei. Damit ist es auf jeden Fall mal gezeigt, so ein Dings plus nochmal ein Dings zusammen muss nicht unbedingt zwei von den Dingsen geben. Also man braucht gewisse Voraussetzungen. Also Apfel plus Apfel, sagen wir, bei Äpfeln gilt das immer. Kann ich zwar jetzt nicht beweisen, aber nehmen wir mal an. So, und das heißt, wir müssen dann in ein bestimmtes mathematisches System reingehen. Das einfachste ist das System der natürlichen Zahlen. Das kennt jeder, es fängt mit 1 an. Jede natürliche Zahl hat einen Nachfolger. Es existiert mindestens eine natürliche Zahl. Und die Zahl und ihr Nachfolger sind unterschiedlich. Mit diesen Grundannahmen können wir schon 1 plus 1 berechnen. Wir nehmen die erste natürliche Zahl her, sagen, das ist wohl die 1. Wir definieren 1 plus 1, oder vielmehr die Zahl, eine natürliche Zahl plus 1 ist der Nachfolger. Also ist 1 plus 1, der Nachfolger von 1. Weil der Nachfolger aber wiederum was anderes ist als der Vorgänger, also was anderes als die 1, muss es eine neue Zahl sein. Und dann kann man sich relativ einfach vorstellen, ach genau, der Nachfolger muss noch eindeutig sein, damit ist es bis auf Isometrie immer die 2 oder die Zahl, die sich wie eine 2 verhält. Ich kann sie jetzt auch Apfel oder 5 nennen, aber der Nachfolger von 1 ist immer die 2. Also 1 plus 1 ist immer 2. Man kann es auch einfacher definieren über Cauchy-Folgen.
Genau, da wird es.
Ja, ich weiß nicht, soll ich das mal machen?
Nee. Ich glaube, Marco,
danke,
es reicht
für die Aufmerksamkeit.
Weißt du, nicht alles sind Mathematiker. Ja. Also ich habe zwar einen Hang zur Mathematik, aber deine Beweise sind mir manchmal ein bisschen suspekt. Ich habe jetzt selber einen schönen Beweis dabei.
Wenn ich als Mathematiker was beweise, kann niemand das Gegenteil.
Ja, genau. Ja, Beweise sind schön, aber man muss manchmal auch die Voraussetzungen hinschreiben.
Also,
du hast jetzt das Wort.
Gut, ich habe zwei Paradoxie mitgebracht. Das eine ist das sogenannte St. Petersburg-Paradoxie. Wahrscheinlich benannt nach irgendeinem Spielcasino, das in St. Petersburg irgendwie mal war oder so. Und da hat man also ein Spiel eingeführt, da wirft man eine Münze. Und also wer in diesem Spiel mitspielt, kann nur gewinnen. Wenn Kopf kommt, ist das Spiel beendet. Und ansonsten, also die Münze hat zwei Seiten, es kann Kopf oder Zahl fallen. Und wenn Zahl kommt, dann verdoppelt man seinen Gewinn. Also bei einmal Zahl hat man 1 Euro und dann verdoppelt sich's immer. Ja, ich habe so ein paar Beispiele gemacht. Also wenn gleich Kopf kommt, ja, dann hat man halt nichts gewonnen. Und wenn zweimal Zahl kommt und dann Kopf, dann hat man halt 2 Euro gewonnen. Und wenn viermal Zahl kommt, ja, dann hat man die 2 Euro noch zweimal verdoppelt, dann hat man 8 Euro gewonnen. Ja, man kann das in so ein allgemeines Gesetz fassen. Wenn also n die Anzahl ist von Zahlwürfe minus 1, dann ist der Gewinn gerade 2 hoch n. Und jetzt gibt es im Leben leider nichts umsonst. Wenn man bei dem Spiel mitmachen will, dann muss man sich da einkaufen. Jetzt ist die Frage, wie viel ist denn dieses Spiel wert? Na, was würdet ihr so geben, um bei diesem Spiel mitzuspielen? 64 Euro bietet jemand mehr? 42? Es ist weniger, ja. Ja, niemand mehr als 64 Euro? Was bietest du? Eine Handvoll Diamanten, ah ja. Okay, vielleicht lieber ein Glas Wasser oder so. rechnen wir doch einfach mal aus, was ein fairer Einsatz wäre für dieses Gewinn, für dieses Spiel. Und das macht man, indem man die sogenannte Gewinnerwartung ausrechnet. Ja, also man kennt sowas vielleicht vom Lottospieler oder so, dass man gewinnt, ist zwar relativ unwahrscheinlich, aber wenn man gewinnt, dann gewinnt man ziemlich viel. Also macht man sowas wie Gewinnwahrscheinlichkeit mal der Gewinn und das summiert über alle möglichen Fälle, die da so auftreten können. Naja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Fall auftritt, dass gerade n plus 1 mal Zahl kommt, das ist ein halb hoch n plus 1. Also das ist gerade die Wahrscheinlichkeit, dass dieses n da auftritt. Und jetzt kann natürlich jedes mögliche n auftreten. Also wir müssen diese Gewinnwahrscheinlichkeit multiplizieren mit dem jeweiligen Gewinn und müssen das über alle n's aufsummieren. Ja, und wenn man das tut, man kommt also raus, jeweils p von n, das ist ein halb hoch n plus 1, mal der Gewinn von n, ich habe es jetzt gerade oben rausgescrollt, das ist 2 hoch n, gibt jeweils ein halb. Ja, und das summiert über unendlich viele, gibt unendlich. Also der Erwartungswert vom Gewinn ist unendlich. Das heißt, egal wie viele einsetze, es ist trotzdem gut für mich, im Mittel. Das Problem ist nur, meistens gewinnt man wenig bis gar nichts. Und? Was mache ich jetzt? Ja, also das ist natürlich ein gutes Stichwort, das Casino geht pleite. Tatsächlich darf man nicht bis unendlich summieren, weil das Casino hat ja nur endlich viel Geld. Es sei denn zwischen Staat und kann Kredite aufnehmen. Aber das ist ein anderes Thema. Und wenn ich halt mehr als ein gewisser Betrag nach dieser Art gewinnen würde, dann sagt das Casino, ja, sorry, wir können es nicht. Das ist wie wenn man Geld von der Bank abhebt. Das klappt meistens, aber wenn man zu viel auf einmal will, dann sagt sie halt auch, sorry, geht nicht. Also tatsächlich darf man nicht bis unendlich summieren, aber in so einem theoretischen Fall, dass man tatsächlich sagt, naja, das Casino kann beliebig viel auszahlen, ist tatsächlich die Gewinnerwartung unendlich. Und ja, als verwandt ist das Problem mit dem sogenannten eindimensionalen Random Walk. Wenn also einer, der immer zufällig nach links oder nach rechts geht, sollte man eigentlich denken, ja, so im Mittel bleibt er auf der Null stehen und kommt nicht irgendwie ins Positive oder ins Negative. Aber tatsächlich stellt man fest, die Entfernung von der Null wächst im Mittel mit der Wurzel aus der Anzahl der Schritte, die man gelaufen ist. Und somit kommt man halt auch beliebig weit. Und im Grunde ist das so was Ähnliches. Aber das so richtig zu lösen und zu sagen, naja, also wenn die Gewinnerwartung kein gutes Maß ist da dafür, was eigentlich ein fairer Einsatz ist, dann versuche ich vielleicht mal irgendein anderes Maß dafür zu finden. Da gibt es Ansätze dazu natürlich, aber man kann immer zeigen, dann erfindet man halt ein bisschen andere Regeln für das Spiel und dann taugt der Ansatz auch nichts mehr. Also es ist tatsächlich so ein Paradoxon, das sich nicht so richtig auflösen lässt. Gut. Man könnte auf die Idee kommen, wir haben hier beim CCC das Chaos-Seminar Und dann können wir ja mal Umfrage machen, wie viele Leute sind da und wie viele Leute hat es gefallen. Und alle zwei Wochen, gleich noch ein bisschen den Werbeblock mit einflechten hier, machen wir eine Radiosendung hier auf einem lokalen Radiosender. Das nennt sich DEF Radio. Und da kann man ja auch mal Umfrage machen. Was gibt es eigentlich noch, den IRC-Channel nebenher? Kann man ja mal die Leute fragen, hat euch die Sendung gefallen oder so und wie viele Hörer waren es überhaupt? Ja, und ich habe da jetzt mal eine fiktive Umfrage gemacht. Und erster Tag habe ich, also waren 10 Leute beim Chaos-Seminar. Das war wohl nicht heute, heute sind es mehr. Aber alle hat es gefallen. Und am zweiten Tag waren 30 Leute beim Chaos-Seminar. Könnte so fast. Aber nur 20 hat es gefallen. Ja, da kann man dann ausrechnen, wie viel Prozent das jeweils sind. Und bei DEF Radio machen wir das Gleiche. Ja, da waren jetzt mal 80 Hörer und 70 hat es gefallen, sind 87%. Und einmal sind es bloß 20 Hörer, aber 10 hat es gefallen, sind 50%. Ja, und jetzt vergleichen wir mal. Also am ersten Tag 100% beim Chaos-Seminar und 87% bei DEF Radio. Also da war Chaos-Seminar definitiv beliebter als DEF Radio. Am zweiten Tag 66% zu 50% war auch Chaos-Seminar beliebter. Also können wir doch daraus schließen, Chaos-Seminar ist beliebter als DEF Radio. Jemand anderer Meinung? Ja, einer ist anderer Meinung?
Ja,
aha. Ja, genau, also ich meine, dann bilden wir doch mal die Summe von beide Tage. Dann muss es sich doch erst recht zeigen, dass das Chaos-Seminar beliebter ist, oder? Ja, machen wir mal. Also, 10 plus 20 gibt 30 und 10 plus 30 gibt 40. Ja, und dahinter genauso, 70 plus 10 gibt 80 und 80 plus 20 gibt 100. Und wenn man ausrechnet, wie viel Prozent das sind, dann stellt man fest, oh, DEF Radio ist beliebter. Das Seminar wird nicht gestrichen, deswegen. Bei 75%, na. Also das ist tatsächlich so ein Effekt, der auch in der Praxis mal in der Statistik auftreten kann. Wenn man so ein bisschen seltsame Überkreuz und Dinge, die man so aufsummieren kann und dann dieses mit jenem vergleicht und so, da können solche Effekte tatsächlich passieren. Also mein Fazit dazu, glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Das ist so ein gängiger Spruch eigentlich, aber an der Stelle, da bewahrheitet sich's mal richtig. Und naja, also das ist nur so die Zusammenfassung davon. Es gab wohl tatsächlich mal einen Fall von irgendeiner Universität, wo man hat, wo jemand geklagt hat, dass da Frauen benachteiligt werden. Und man hat tatsächlich in der Summe feststellen können, sind durchschnittlich immer mehr Männer genommen worden als Frauen. Und dann hat man das mal auf einzelne Abteilungen aufgeteilt, wer sich da beworben hat und so. Und hat man festgestellt, eigentlich bei fast allen Abteilungen war es mehr Frauen, die eingestellt worden sind als Männer. So im Vergleich zu den Bewerbungen jeweils. Und dann ist die Klage also abgewiesen worden und es war genau so ein Effekt. Ja. Und das war halt irgendwie, ja, die Verteilung war von Anfang an nicht so gleich. Es haben sich halt mehr Frauen in bestimmte Abteilungen beworben, wo dann eh schon ein Überangebot war oder irgendwelche solche Dinge. Ja. Und überraschend finde ich es schon. Ja?
Als Mathematiker auch nochmal. Da gibt es tatsächlich, was soll ich bloß sagen, trau keiner die Statistik, die du
nicht selber gefälscht hast, sondern nicht einfach nur misstrauisch sein, sondern man kann auch tatsächlich die Statistiken, beziehungsweise wo es wirklich interessant wird bei Wahlen, bei politischen Wahlen die Wahlen so nicht fälschen, sondern schon die Frage so stellen, dass genau das rauskommt, was man gern hätte. Das mache ich jetzt nicht mit Zahlen, sondern einfach nur so. Stellen wir mal vor, also zwei, da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber zwei will ich mal herausgreifen. Angenommen, was weiß ich, wir haben hier einen See mit Wasser drauf und einen Berg. Jetzt machen wir eine Umfrage, wer will lieber am See Urlaub machen, wer will lieber auf Bergurlaub machen. Und das ist einfach grundsätzlich so, in der Gruppe sind eigentlich mehr Leute am See, die lieber am See Urlaub machen würden. So, jetzt lassen wir sie aber entscheiden zwischen A, auf dem Berg, B, hier am See, C, knapp daneben am See. Und jetzt, wenn sie drüber abstimmen, werden sich, weil sie sich ja normalerweise nicht absprechen können, die gern am See würden und keine besonderen Vorzug zwischen B und C haben, zwischen B und C aufteilen. Und so wird im Summe dann A wahrscheinlich am meisten Stimmen kriegen. Die ganze Gruppe muss auf den Berg, obwohl eigentlich die meisten gar nicht hoch wollen.
Dann gar nicht so konstruiert. Ich meine, da ist es ja irgendwie einsichtig. Wenn A relative Mehrheit hat, dann muss man halt eine Stichwahl machen und dann kommt dann doch C oder B raus.
Nee, es kann auch sein, dass dann... Okay, das andere Beispiel wäre nämlich folgendes. Jeder, nehmen wir mal an, es gibt drei Kandidaten, auch A, B und C. Und es gibt drei Gruppen, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3. Und die haben im Prinzip, die haben alle die Präferenz, A, also die drei Gruppen sind gleich groß, A ist besser als B, B ist besser als C, die andere sagt B ist wichtiger als C, wichtiger als A, und die letzte sagt C ist wichtiger als A, wichtiger als B, oder was weiß ich, beliebter, wie auch immer. So, und jetzt stimmen wir erstmal drüber ab, ist A oder B beliebter, lassen mal C ganz weg. Dann wird man sehen, A, die Gruppe wird sagen, A ist beliebter als B, und die Gruppe wird sagen, A ist beliebter als C. Und die als einzige wird sagen, A ist nicht beliebter als C. Also obwohl alle Kandidaten mehr oder weniger gleich beliebt sind, wird bei der Stichwahl zwischen A und B deutlich A gewinnen. Also, jetzt wissen wir ja, dass A beliebter ist als B. Also lassen wir B gleich weg und machen nur noch eine Stichwahl zwischen A und C. A ist beliebter als C. C ist beliebter als A. C, das habe ich irgendwo einen Dreher reingebracht. Aber wenn man es richtig fragt, kriegt man auf jeden Fall so raus, dass ich eindeutig einen Gewinner kriege. Ah, ne, haben wir jetzt eigentlich auch noch nicht, den ich wollte. Aber wenn ich ein bisschen mehr Gedanken gemacht hätte, hätte ich es auf jeden Fall auch so hindrehen können, dass A gewinnt. Aber jetzt habe ich deutlich einen Gewinner C, obwohl alle drei gleich beliebt sind. Und solche verschiedenen Paradoxien, kann man schon sagen, enthält unser Wahlsystem mehrere.
Es gibt ja so diverse verschiedene Verfahren, irgendwie die Hond und Niemeyer und solche Dinge. Habe ich alle mal gewusst, wie man sozusagen von Stimme auf irgendwelche Sitze kommen kann. Und da gibt es also immer wieder solche Paradoxien drin, dass wenn ein Kandidat plötzlich mal eine Stimme mehr kriegt, dass er dann eigentlich nicht mehr reinkommt, obwohl er, wenn er die Stimme nicht kriegt, reinkommen wäre und so. Man versucht immer, diese Verfahren so zu machen, dass solche Paradoxien nicht auftreten. Aber wenn man die eine Paradoxie ausgeschaltet hat und ein anderes Verfahren macht, dann gibt es irgendeine andere. Also es ist nicht einfach. Aber ich glaube, da kann man dann bei den entsprechenden Dinger mal nachlesen. Das habe ich jetzt auch nicht parat.
Ja, genau.
Gibt es noch Fragen, Anmerkungen? Gut, dann schließen wir das für heute. War ja kurz und schmerzlos. Vielleicht mag noch jemand mitgehen, ein bisschen was essen oder so. Eine kleine Nachsitzung.